geworden. Und wie er sagt, schon in gebrechlicher Hütte, aber ist noch da und hält es für seine Pflicht, so sagt er, wach zu rütteln, wach zu halten. Und dann sagt er in 2. Petrus Kapitel 1, also ich halte es für meine Pflicht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Und er mahnt dann, wir haben doch das prophetische Wort. Und das soll, je länger es weitergeht und zum Ziel hingeht, umso fester bei uns sein. Wozu? Dass wir darauf achten. Als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Das ist es. Das prophetische Wort haben wir. Es gibt auch die Gabe der Prophetie. Die braucht die Gemeinde. Wehe, wenn sie sie nicht hat. Im Dritten Reich ist sie wenig da gewesen, ist unterdrückt worden. Einer der Propheten im Dritten Reich war Bonhoeffer. Als Bonhoeffer sah, wie die Juden hier bei uns boykottiert wurden, die Geschäfte demoliert und so weiter, als mein Bruder, der war promovierter Jurist, erlebte am Gericht, wie die Juden herausmanipuliert wurden, er ist dann selbst rausgegangen. Da hat Bonhoeffer gesagt, und er zitierte da die Sprüche, wenn sie jetzt diese Stummen zur Schlachtung geführt werden, die Juden, und ihr dann doch gregorianisch singt, dann ist das ein ganz großes Unrecht. Und das haben wir ja weiter getan im Dritten Reich, gregorianisch gesungen und die Juden zur Schlachtung führen lassen. Und dieser Bonhoeffer, als dann die Reichskristallnacht war, diese Pogromnacht, die schrecklichste, die es je gegeben hat hier bei uns, da hat er gesagt, das habe ich hier in dem anderen Buch, das aussieht, Israel und der Messias. Die abendländische Geschichte ist nach Gottes Willen mit dem Volk Israel unlöslich verbunden. Eine Verstoßung der Juden aus dem Abendland muss die Verstoßung Christi nach sich ziehen. Denn Jesus Christus war Jude. Dann sagt er, wenn heute die Synagogen brennen, dann werden morgen die Kirchen angezündet werden. Und eben nach dem Reichspogrom vom 9. November 38, so können Sie das nachlesen bei ihm in der Ethikentwurf von 1940, bekannte sich Bonhoeffer ausdrücklich zur endzeitlichen Heimholung des Volkes Israel zu Christus und zu seinem besonderen heilsgeschichtlichen Weg. Das war 1933, als Bonhoeffer das klar sagte und niederschrieb, heute nachzulesen. Die Kirche und die Judenfrage und der Arierparagraph in der Kirche, das waren für ihn das Ärgernis, wo er gegen angegangen ist. Heute haben wir messianische Juden, wie sie am Anfang da waren. Das war ja der Anfang der Gemeinde, das waren alles messianische Juden. Es waren Juden, die an Jesus Christus glaubten, dass er der Messias ist, gekommen ist, ans Kreuz gegangen ist, als das Lamm Gottes, das nicht nur für die Juden, sondern auch für die Nationen. So waren sie gläubig an ihn. Und das war der Anfang der Gemeinde Jesu. Von der Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Mächte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Aber das meint er eben. Aus den Juden und auch aus den Nationen. Und nun sind die messianischen Juden da, sie nehmen zu, das habe ich festgestellt, bei jeder meiner Israelreise wieder neue messianische Gemeinden in Israel, wieder Zunahme der jeweils örtlichen Gemeinden, dazu sehr viele Auskreise, aber auch in der Diaspora nehmen sie zu. Und jetzt auch in Deutschland, nachdem die Juden aus der früheren Sowjetunion nach Deutschland auch kommen. Nicht nur nach Israel, auch nach Deutschland. Aber es gibt schon die Auseinandersetzung um diese messianischen Juden und ihre Gemeinschaften und Gemeinden und gegen sie. Man staunt, von welcher Seite? Einerseits von orthodox-jüdischer Seite und andererseits von offiziell kirchlicher Seite. Und da ist ein regelrechter Streit entstanden, die Frage um die Judenmission. Das heißt, dürfen wir den Juden das Evangelium von Jesus Christus sagen? Dürfen wir Deutschen das, nachdem wir das an ihnen ja vorher verbrochen haben? Das ist schon eine Frage, natürlich. Und ich weiß um die Hemmungen, die gegenüber Juden da sind. Haben Sie wirklich einen freien Umgang mit Juden? Die meisten nicht. Hier vielleicht ja. Die meisten nicht, ist meine Feststellung. Ist ein gehemmtes Verhältnis, kann auch nicht anders sein. Wenn nicht etwas geschehen ist, dass ich erkannt habe, das ganze Unrecht von uns Christen an den Juden und es mir vergeben ist, dann habe ich Zugang zu ihnen. Wenn ich ihnen das sage, haben sie dann auch Zugang zu mir. Wie etwa dieser Mann, als er sagte, sollen wir nochmal einen Holocaust erleben, jetzt im eigenen Land, sagte, beten Sie für uns. Das hätte er nie gesagt, hätte mich nie um ein Gebet gebeten, wenn er nicht wusste, dieser Mann bekennt es, hat es bekannt, das Unrecht an den Juden und steht jetzt für die Juden. Und so konnte ich auch für ihn beten. Tröstet, tröstet, wo steht's? Haben wir eben noch nachgesehen. Das ist heute unsere Begegnung mit den Juden. Aber ich habe hier ein Heftchen von Juni 99, die messianischen Juden über Christen in Deutschland. Und da begegnet mir das vom Württemberg her. Die haben ja nun jetzt einen Ministerpräsidenten. Naja, der ist auch nicht ganz fern davon. Er hat nur den falschen Namen. Hörte ich einmal, ich hatte zu sprechen auf dem Gemeindetag unter Wort. Der Teufel ist auch da. Aber was er gesagt hat, war sehr gut. Und ich hatte damals zu sprechen, interessanterweise, eben über den Weg der Juden in der Heilsgeschichte. Ja, ich weiß noch, wie Schäuble ein gutes Wort gesagt hat. Aber der arme Kerl wird ja auch überall abserviert. Schäuble, kennen Sie den? Der tut mir leid. Ulrich Balzani ist Ihnen ja bekannt. Und er hat sich hier auch mal eingeschaltet, denn die Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag forderte auf ihre Jahrestagung, das war 1999, in Arnoldshain, ein Nein zur Judenmission. Begründung, Jüdinnen und Juden haben es für ihr Heil nicht nötig, dass ihnen Jesus als Messias verkündigt wird. Diese radikale Absage gilt speziell der Teilnahme des Evangeliumsdienstes für Israel, kennen wir wahrscheinlich, am Markt der Möglichkeiten auf dem Stuttgarter Kirchentag im Juni. Dazu schrieb dann damals Ulrich Balzani, bei allem Respekt für den christlich-jüdischen Dialog müssen wir fragen, ob wir denn das Recht haben, jüdische Menschen, die sich zu Jesus bekennen, ihr Existenzrecht zu bestreiten. So weit ist das heute schon wieder. Balzani weiter, wir haben es nicht, wir haben dieses Recht nicht. Wir wollen nicht vergessen, dass zu der schweren Schuld der Christen im Nazireich auch gehört, dass sich die Hassideologie der Nazis gegen Juden einschließlich der jüdischen Christen richteten. Und ich weiß von einer Empfehlung von Bundesleitungen, an die Gemeinden, sich per Distanz zu den Juden zu verhalten. Dass sie quasi am Eingang standen, bitte verhalten Sie sich ruhig, setzen Sie sich hinten hin. Damit es nicht so deutlich wird, dass wir doch irgendwie eins sind. Im Dritten Reich habe ich selbst erlebt. Und darauf spielt hier Parzani an. Die Christenheit in Deutschland hat auch damals die jüdischen Christen verraten. Das stimmt. Die Absage an Judenmissionen ist heute hierzulande wohlfeil. Sprechen Sie mal mit den Pfarrern ringsum überall. Es engagiert sich ja sowieso niemand dafür. Betroffen werden die Juden, die sich zu Jesus bekennen und die ihrem Volk Jesus als Messias und Retter bezeugen wollen. Denn das sind jetzt die messianischen Juden. Das ist ein Phänomen unserer Zeit, anknüpfend an die erste Zeit. An die erste Zeit. Wir haben nicht die Freiheit, ihnen die Gemeinschaft abzukündigen. Sie sind unsere Brüder und Schwestern. Habe ich da heute welche getroffen? Na, siehst du, ist doch schön, dass du mich angesprochen hast. Hast du dich sofort als Bruder erkannt, ja? Und ich dich als Schwester. Sie, und das sind wir. Aber das Verleuchten, Dritten Reich ist das verleuchtet worden. Sie sind unsere Brüder und Schwestern, die unsere Unterstützung in ihrem Leben und Dienst brauchen. Ja, nun war da aber Joel Berger und ist es noch, der Landesrabbiner der Juden, der orthodoxen Juden, der Synagoge in Württemberg. Und der hat sich ganz besonders aufgeregt über evangelikale Missionswerke, die unter Juden tätig sind. Hat sie am Bischof Renz damals, also dem Vorgänger jetzt von dem Bischof Reinhard Meyer, den ich persönlich kenne, wir sind wirklich Brüder, hat sich persönlich an Bischof Renz gewandt. Ja, und dann kam ein Brief heraus, das Heil aus den Juden. Dazu habe ich Stellung genommen. Sehr geehrter Bischof, warum bereitet die Existenz von Juden, die an Jesus als ihren Messias glauben, der Kirche Probleme? So wird das inzwischen dargestellt. Die von Ihnen erwähnten 2000 Jahre Geschichte, die man nicht nach rückwärts überspringen könne, geht weiter in unserem Jahrhundert der Rückkehr der Juden ins biblische Land, nach und auch schon vor Auschwitz. Und das ist meine Erfahrung als Zeitzeuge. Sie empfangen heute gewissermaßen neu das Evangelium. Die Juden. Wie im ersten Jahrhundert. Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist die Kraft Gottes zur Rettung. Zuerst der Juden und dann auch der Nationen. Aber Schrift 1, Vers 8, ich sende euch. Wohin? Jerusalem? Judäa? Alles noch jüdisch. Samaria? Schon gemischt. Nach Antiochien? Nach Kleinasien? Nach Europa? Also zu den Heiden, zu den Nationen. Und nehmen es an. Die einen wie die anderen. Nein, nicht wir Christen bringen den Juden das Heil, sondern das Heil kommt aus den Juden. Johannes 4, Vers 22. Und eben das muss im Dritten Reich aus den Lehrbüchern gestrichen werden. Aber jetzt kommt es. Ich kenne die jüdische Schwierigkeit mit dem christlichen Jesus. Kennen Sie die auch? Unsere Schwestern aus dem Judentum? Die jüdische Schwierigkeit mit dem christlichen Jesus. Wie sind die Christen mit ihrem Jesus unter den Juden aufgetreten? Im Laufe der ganzen Jahrhunderte. Ich kenne die Schwierigkeit mit dem christlichen Kreuz. Wie sind die Christen unter den Juden mit dem Kreuz aufgetreten? In den Kreuzzügen. Nicht nur dann. Und ich kenne die Schwierigkeit mit der christlichen Kirche. Sehen Sie, wenn ein Jude an Jesus gläubig wurde, dann musste er aufhören, Jude zu sein, musste sich in die Kirche eingliedern lassen, taufen lassen und war fortan Christ, aber nicht mehr Jude. Dazu in einer Zeitung aus unserer Gegend, wo ich sprechen musste, sollte, durfte, das ist religiöser Mord. Wenn also Juden veranlasst werden, Christen zu werden, und dürfen keine Juden mehr sein. Und dieser religiöse Mord ist Jahrhunderte hindurch durchgeführt worden hier im Abendland. Verstehen Sie das? Sie hatten eben keine Berechtigung mehr als Juden. Gut, wenn sie dann Christen wurden, dann haben sie jetzt Berechtigung als Christen, aber nicht mehr als Juden. Und das hatte einfach Folgen in der Gesellschaft. Sie wurden ausgedrängt aus der Gesellschaft. Sie könnten nur ganz bestimmte Berufe noch ausüben. Und das waren meistens sehr niedrige Berufe, die ihnen dann später zum Vorwurf gemacht wurden, nicht wahr? Wenn sie mit viel Geld umzugehen hatten und so weiter. So ist mit den Juden umgegangen worden, jahrhundertelang. Ich kenne diese Schwierigkeiten, dass christliche Mission als religiöser Mord betrieben wurde. Und das müssen wir einsehen und ihnen das Evangelium endlich wieder im Sinne von Johannes 4, Vers 22, das heißt, kommt aus den Juden und nirgends anders her, und Römer 9 bis 11 bezeugen. Dazu habe ich dann dem Bischof mein Buch gesandt, Israel und der Messias, Versöhnung durch Christus in endzeitlicher Perspektive. Er hat tatsächlich das Buch gelesen, er hat mir geantwortet und hat gedankt, hat angesehen. Sehen Sie, wir sind hier als Christen, als Gemeinde des Christus, Messias, Jesus gefordert. Gefordert, nicht dulden, gefordert. Und zwar in doppelter Hinsicht. Unser Herr will, dass die aus den Juden und aus den Nationen an ihn Glaubenden eins sind. Wenn es noch nicht sind, werden. Das ist eine endzeitliche Herausforderung. Kommen Sie da mit? Ja, ich möchte es hoffen. Denn das hat ja Konsequenzen. Das hat Konsequenzen. Sonst ist das wieder der Glaube ohne Werke. Und der nützt überhaupt nichts. Das ist kein Glaube. Das ist nicht der abrahamitische Glaube. Der rettet auch nicht. Es sind nicht die Werke, die retten. Nein, es ist der Glaube, das Vertrauen in Gott. Wenn Gott das so will, dass das richtig ist und ich es dann auch tue. Der Glaube setzt auf Gott. Und dann scheut er sich auch nicht, ins Martyrium zu gehen, wie etwa in Bonhoeffer und viele andere. Vorher, nachher, auch heute wieder. Das wird auch in Deutschland noch kommen. Ich bin ganz gewiss, in einigen Jahren werden wir auch Märtyrer hier bei uns haben. Denn so wie es jetzt ist, bleibt es ganz bestimmt nicht. Es kommt das Gericht. So war 1945 kam als Gericht damals Zusammenbruch. Gut, auch Gnade war noch und waltete weiter. Und ich habe unter dieser Gnade einen Neuaufbruch erfahren. Mir waren die Jahre verlorene Jahre. Das hatte ich auch zu bekennen. Ich war zwischen 18 und 30 Jahren, die besten Jahre meines Lebens, in diesem Zwangssystem des Dritten Reiches. Ich konnte meinen Beruf nicht erlernen und schon gar nicht ausüben. Ich konnte nicht studieren, trotz einem sehr guten Zeugnis und so weiter. Es ist manches geschehen, Bitteres. Aber ich lebte in diesem Volk. Ich habe nicht den Widerstand geleistet, den ich hätte leisten sollen. Ich war nicht das klare Zeugnis, was ich hätte sein sollen. Ich habe mich nicht vor die Juden gestellt, als sie abtransportiert wurden. Wir haben noch gar nichts davon gewusst, sagen die meisten. Nein, aber wenn am nächsten Morgen die Juden nicht mehr da waren, dann haben sie gewusst, dass sie sind weg. Und haben geschwiegen. Aus Angst, sonst müssten sie auch mit. Buchstäblich. Viel Angst im Dritten Reich gewesen, bei Christen. Natürlich haben wir Angst in der Welt. Aber jetzt kommt das andere. Uns ist nicht erlaubt, feige zu sein als Christen. Angst haben, sag nur nicht, hätte es keine Angst. Jesus hat Angst gehabt. Sein Angstschweiß war wie dicke Tränen. Aber er war nicht feige, er ist ans Kreuz gegangen. Das ist Kreuz. Und am Kreuz endet dann die Gewalt. Da ist der Sieg. So sind wir herausgefordert, eins zu werden. Und dass dieses Einssein für die Welt sichtbar wird. Ihr Lieben, die Welt hat nichts davon, wenn dieses Einssein nicht sichtbar wird. Denn wenn dieses Einssein sichtbar wird, dann wird etwas ganz Bestimmtes sichtbar. Denkt mal einen Moment nach, was dann sichtbar wird. Dass die Feindschaft in der Welt, nämlich zwischen Juden einerseits und der Welt andererseits, überwunden ist. Dass diese Feindschaft überwunden ist. Dass diese, wie es heißt, Zwischenwand, ja, abgebrochen ist. Wie die Berliner Mauer. Kein Stein mehr davon da. Das wird dadurch deutlich in der Welt, wenn Juden und Christen eins sind und auch eins auftreten mit klarem Zeugnis. Das ist heute dran. Damit die Menschen dadurch etwas erkennen, worauf es jetzt ankommt. Ich lese Ihnen zum Abschluss Johannes 12, Vers 32 und Kapitel 17, Vers 20 und 23. Sie haben ja die Bibel dabei. Ach, wie schön. Johannes 12. Da geht Jesus ans Kreuz. Und wisst ihr, wer da kommt? Und wollen Jesus sehen? Leute aus den Nationen, so wie wir, Griechen. Die wollen Jesus sehen. Sagen das den Jüngern. Die Jünger sagen das Jesus. Und was sagt da Jesus? Er merkt, jetzt ist die Stunde gekommen. Jetzt ist die Stunde gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wodurch? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und das war es ja. Wenn Jesus am Kreuz nicht für dich und für mich gestorben wäre, könnte er uns nicht zum Vater bringen, zurück. Uns Verlorene zum Vater und in sein Reich. Und Jesus war deshalb gekommen, um einen Weg zu finden, auf dem er uns Verlorene, vom Vater Verlorene, ja, Ausgebrochene, wieder zurückholen kann, zurückgewinnen kann, zurückbringen kann zum Vater. Ich bin das Weg, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Kommt ins Reich Gottes, außer durch mich. Sie, und jetzt kommen die aus den Nationen, also nicht nur die Juden, wollen Jesus sehen. Das ist die Stunde für Jesus, dass er das sagen kann. Also gehe ich nicht umsonst ans Kreuz, sondern die werde ich bringen aus den Juden und aus den Nationen. Und dann sagt er das ausdrücklich in Johannes 12, Vers 31 bis 33. Jetzt ist das Gericht dieser Welt am Kreuz. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Er wird seiner Macht entleert gewissermaßen. Er macht noch ganz furchtbar Nachhutgefechte, was ich auch weiß aus dem Krieg. Wenn man sich zurückzieht als Verlorener, was man dann noch alles anrichtet. Viel Blut vergießen. Ich habe den Krieg erlebt. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, hier spricht er noch nicht vom Himmel. Das ist kein Himmelfahrtstext. Das ist ein Kreuzestext. Werde alle zu mir ziehen. Und dieses sagt er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Er sieht die Griechen kommen. Er sieht seine Jünger aus den Juden. Und er geht für beide ans Kreuz. Und das ist nun das Mittel, der Eingang, das Eingangstor ins Reich Gottes, ins Himmelreich. So, und ehe er dann tatsächlich ans Kreuz geht, da sagt er seinen Jüngern noch etwas ganz Besonderes, und das ist heute aktuell. Das möchte ich hier hineinstellen als die eigentliche Forderung jetzt an uns. Das ist auch der eigentliche Sinn dieses Israel-Tages hier. Das ist der Sinn, denn das ist das Ziel. Und das will Gott. Und das erkennt die Welt und bekommt damit eine Möglichkeit, auch ihrerseits zu erkennen und zu glauben. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir eben ganz schlechte Evangelisten, nämlich keine. Jetzt lese ich Ihnen das, was Jesus sagt. Johannes 17, das sogenannte hohenpriesterliche Gebet. Ja, für wen ist er da eingetreten? Für die Juden und für die Nationen. Und sagt jetzt Folgendes. In Johannes 17, Vers 20 folgende: Aber nicht nur für diese Vater im Himmel, mein Vater, sagt Jesus, und unser Vater durch ihn. Nicht nur für diese hier, die Juden bei mir, die Jünger, allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort, wenn sie denn Apostel sind und hinausgehen in die Welt, zu den Nationen, an mich glauben. Und da sehen wir den ganzen Gang bis zu uns hier nach Hamburg, damit sie alle eins seien. Jetzt kommt's. Das wird dann erkannt, was hier als Geheimnis Gottes gesagt ist. Sie, und das weiß der Islam nicht. Das ist völlig verdreht im Islam. Insofern ist er antichristlich, antijüdisch, antimessianisch. Im Grunde genommen antigöttlich in dem Sinne des Gottes und Vaters unseres Herrn Jesus Christus, des lebendigen und wahren Gottes. Damit die Welt glaube, damit die Welt sieht, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass wir miteinander eins sind, Vater und Sohn. Dass auch sie in uns eins werden. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Dass sie eins seien, wie wir eins sind. Die Einheit ist Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und das ist eine Einheit der Liebe. Ohne Liebe kein Einssein. Und Liebe, ohne dass die eins sein will, ist keine Liebe. Das ist...